Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
Thema heute: ChatGPT. Fühlst du es schon? Wie künstliche Intelligenz unseren Alltag revolutioniert. Sie hören den Mitschnitt einer Podiumsdiskussion in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Moderation: Andreas Sendker, Die Zeit, und Ralf Krauter, Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen zum 88. Zeitforum Wissenschaft, bei dem wir sprechen wollen über eine Kulturrevolution, die uns eigentlich in den letzten Monaten ereilt hat. Es ist gerade mal 4 Monate her, November 2022, dass das KI-Unternehmen OpenAI aus San Francisco eine Version seines Chatbots ChatGPT öffentlich zugänglich gemacht hat und damit aller Welt vor Augen geführt hat, wie leistungsfähig lernfähige Computerprogramme inzwischen sind und mit welcher Wucht sie unseren Alltag verändern können. ChatGPT schreibt auf Knopfdruck Schulaufsätze, Liebesbriefe, Backrezepte, und zwar auf einem Niveau, das dem täuschend ähnlich ist, was Menschen zuwege bringen. Das Sprachmodell kann aber auch im Nu eine Einführung in die Quantenphysik liefern, philosophische Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens liefern, und es kann aber auch zum Beispiel den Quelltext für eine Webseite über Hundefutter erzeugen. Alles auf Knopfdruck. Was diese KI kann, ist absolut faszinierend. Es ist aber gleichzeitig auch ein bisschen spooky. Und weil ChatGPT nur die Spitze des Eisbergs von diesen neuen KI-Werkzeugen ist, die da am Horizont sind, neue Werkzeuge, mit denen Software-Giganten wie Microsoft, Amazon, Google, Baidu und wie sie alle heißen, uns demnächst beglücken wollen, stellen sich natürlich diverse Fragen. Und die Hauptfrage ist eigentlich: Wie können wir diese enormen Potenziale künstlicher Intelligenz nutzen und gleichzeitig die Risiken minimieren, die der Vormarsch dieser Technologien in unseren Alltag mit sich bringt? Darüber wollen wir in der kommenden Stunde diskutieren mit 4 namhaften Expertinnen, die wir uns jetzt gerne vorstellen wollen, hier auf dem Podium.
Ich freue mich, Ihnen vorstellen zu können, Kenza Aizi Abu. Sie ist Director Client Engineering bei IBM. Vorher war sie bei der Deutschen Telekom zuständig für Robotik und künstliche Intelligenz. Sie hat ein Buch geschrieben, Keine Panik ist nur Technik. Das richtet sich einerseits an alle und andererseits vor allem an Frauen, die oft so eine Technikdistanz haben, aber die wir genau in diesen Jobs dringend brauchen, weil wir genau diese Perspektiven in diesen Jobs brauchen. Hier ist das Buch, da ist die Frau dazu. Herzlich willkommen. Ich mache das in der Sitzreihenfolge weiter, damit Sie sich nicht wundern. Mario Brandenburg, Mitglied des Deutschen Bundestages, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und nicht immer, und das kann auch gar nicht so sein, kommt ein Politiker wirklich aus dem Fach? In diesem Fall ist es so. Er ist ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker und war eine ganze Zeit lang, nämlich von 2009 bis 2017, bei einem der erfolgreichsten deutschen IT-Unternehmen, nämlich bei SAP in Walldorf. Herzlich willkommen. Mina Seitzee ist Data Lead bei Axel Springer, war vorher bei einigen anderen Medienunternehmen, ist Tech Evangelist bei der Free Tech Academy. Die bilden sozusagen die Digitaljournalisten und die Digitaltechniker der Zukunft aus. Und daneben ist sie Gründerin von Inclusive Tech, weil auch da geht es darum, möglichst viel Diversity in diesen Bereich hineinzubekommen, Frauen hineinzubekommen, People of Color hineinzubekommen, unterschiedlichste Perspektiven einzubauen. Wir werden nachher noch darüber reden, warum das eines der besten Mittel gegen digitale Vorurteile ist und warum wir diese Diversität dringend brauchen. Herzlich willkommen. Professor Dr. Klaus-Robert Müller, Physiker und Informatiker, wird, wenn man über ihn nachliest in der Presse, immer als der stille Weltstar bezeichnet, weil er ganz früh drin war in diesem Feld, weil er sich mit Maschinenlernen beschäftigt hat, als viele, viele andere noch gar nicht wussten, dass Maschinen tatsächlich auch lernen können. Er ist Professor für maschinelles Lernen an der TU Berlin und Direktor des Berlin Institute for the Foundation of Learning and Data. BFOLD ist das schöne Akronym dafür. Und er ist nicht nur im akademischen Bereich unterwegs und hat dort seine Erfahrungen gesammelt, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Google und Microsoft.
Genau, wir haben uns Wir haben uns drei Themenblöcke vorgenommen. Wir wollen im ersten Themenblock sprechen über Status quo und Chancen dieser neuen KI-Tools, die da jetzt quasi auf uns hereinregnen. Wir wollen im zweiten Teil dann fragen, welche Risiken und Herausforderungen gehen damit einher. Und im dritten fragen, was muss jetzt eigentlich Politik, Wirtschaft, Gesellschaft tun, um sozusagen einen klugen Weg einzuschlagen, der Risiken und Chancen gut austariert bei der Nutzung dieser Technologien. Starten wir also erstmal mit dem Status quo und den Chancen. Und da ist natürlich ganz naheliegend, dieses eine Programm, diese eine Maschine ChatGPT, die inzwischen zig Millionen Menschen benutzt und damit rumgespielt hat, also diesen schon erwähnten Chatbot von OpenAI. Microsoft hat 10 Milliarden investiert, will den jetzt in seine Suchmaschine Bing integrieren, was den Konkurrenten Google wiederum dann dazu gezwungen hat, schnell nachzulegen. Der hatte die Technologie ursprünglich entwickelt, die dafür wichtig ist. Google will jetzt seinen eigenen Chatbot Bard ebenfalls schnell breiter verfügbar machen. Also da ist unheimlich viel im Schwang und es gibt Leute, die sagen, diese KI-Systeme, die wir da jetzt sehen, das ist eine Art neue Weltmacht, die da sich gerade am Horizont abzeichnet. Die Frage ist, wie gehen wir damit jetzt um? Meine Einstiegsfrage wäre an Sie, Kenzer Ait Isabu. Ist das eine Evolution oder eine Revolution der KI, was wir da gerade erleben? Sie sind ja lange im Geschäft, 10 Jahre für die Telekom im Bereich KI tätig. Kam das jetzt irgendwie überraschend?
Für die Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, war das eher eine Evolution, keine Revolution. Deswegen ist es tatsächlich, ne, hängt davon ab, für wen. Ich sage mal, aus meiner Sicht ist diese für die Gesellschaft Revolution auch ein positiver Schritt. Denn bisher haben die meisten Menschen künstliche Intelligenz mit Science-Fiction verbunden, mit einem Terminator oder ne, irgendeine Maschine aus den Science-Fiction-Filmen, die die Weltmacht übernimmt. Das hat auch ganz viel Angst kreiert. Und inzwischen hat, glaube ich, jede vierte mal ChatGPT genutzt. Das heißt, jetzt haben die Menschen zumindest mal ein anderes Bild von KI. Das ist eine Maschine, die schnell rechnet, Wahrscheinlichkeiten rechnet und die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Natürlich, es schreibt auch tolle Texte, gar keine Frage. Und wir nähern uns sozusagen dem Kern der KI. Von daher halte ich das erstmal aus dieser Perspektive für positiv.
Mina Seitze, was ist Ihr Eindruck? Ist dieser Hype um diese Potenziale der Technologie, ist der gerechtfertigt oder vielleicht auch stellenweise überzogen?
Ich würde Kenzer zustimmen, aus einer technischen Perspektive betrachtet, ist es mehr Hype, weil wir ja bereits wissen, dass Google Brains mit die ersten waren, die diese Architektur verwendet haben, Transformers, und dass es dann viel später von anderen adaptiert wurde. Und Google hatte bereits im Jahr 2017 schon zahlreiche Projekte im Bereich des Natural Language Processings damit umgesetzt. Deswegen ist es für unsere Tech-Blase nichts Revolutionäres, sondern einfach nur eine Evolution in diesem Bereich, aber definitiv ein bedeutsamer Fortschritt, einfach aufgrund dessen, dass traditionelle Sprachmodelle gewöhnlicherweise statistische Methoden verwenden und eben auch, wie Kenzer schon genannt hatte, dass das nächste Wort in der Sequenz vorhergesagt werden kann. Bloß ist es so, dass der Algorithmus nicht weiter trainiert werden konnte und dann kam eben die Transformer mit im Spiel, weil wir dadurch in der Lage sind, viel größere Datenmengen parallel berechnen zu können. Und damit haben wir mit ChatGPT wirklich ein Meisterwerk der künstlichen Intelligenz geschaffen. Und zwar, weil wir in der Lage sind, die Nuancen von Sprache viel besser zu erkennen und dementsprechend auch eine menschenähnlichere Fähigkeit zu simulieren. Und genau das ist das Faszinierende daran, dass wir direkt Anwendungsfälle haben aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das ist genau das Revolutionäre daran, weswegen auch der Hype aus einer wirtschaftlichen Perspektive definitiv gerechtfertigt ist, wenn wir uns auch die Startup-Szene anschauen. Unternehmen wie Jasper AI, die sich genau darauf spezialisieren, Content zu erstellen, mit einer Marktbewertung von 1,2 Milliarden und auch welchen Einfluss es hat auf die Mensch-Maschinen-Interaktion.
ChatGPT versteht überhaupt keine Sprache, aber das Programm weiß sozusagen, dass wenn Schloss im Kontext mit König erscheint, das was anderes bedeutet, als wenn Schloss im Kontext mit Schlüssel erscheint. Und es weiß, dass in einem bestimmten Satz aufgrund des Satzbaus nach einem Substantiv vielleicht ein Verb folgt und davor ein Adjektiv steht. Herr Müller, was war die Voraussetzung dafür, dass das jetzt so beschleunigt wurde? Ist das schlicht und einfach Rechenleistung, die da reingesteckt wurde? Oder sind das große Fortschritte in den Algorithmen, die dahinter stecken? Oder ist es vielleicht beides?
Also ich würde mal sagen, es ist immer beides. Und am Anfang, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich vielleicht gar nicht so klar, warum das Vorhersagen des nächsten Wortes irgendwas mit Sprache zu tun hat. Aber wenn man jetzt ein bisschen tiefer darüber nachdenkt, ist es gar nicht so einfach, das nächste Wort vorherzusagen. Da muss man unheimlich viel über Sprache wissen, als Mensch auch, wenn man das selber mal probiert. Jetzt macht es eine Maschine und man kann das natürlich sehr skalierbar mit unfassbar viel Rechenpower natürlich viel, viel besser machen als ein Mensch. Und daher haben wir diesen Fortschritt. Und jetzt kann man sagen, okay, die Computer sind schneller geworden, es gibt mehr Daten, also das hilft. Dann ist es natürlich auch so, dass es unfassbare Fortschritte gab in dem Bereich des Deep Learning, was die Grundlage von allem ist. Die Transformer sind genannt worden, aber auch eine Programmiermethode, viele Leute sagen dazu Prompt Engineering, wo man im Grunde eine Aufgabe formuliert im Sinne eines Textes. Und die Modelle schaffen dadurch sehr gut, sozusagen Abläufe oder logische Zusammenhänge sich zu erschließen. Und ich glaube, die Kombination von all diesen vielen Dingen und natürlich auch von vielen sehr talentierten Menschen, und zwar in Industrie und Akademie, haben dahin geführt.
Mario Brandenburg, was war Ihre erste persönliche Erfahrung mit ChatGPT? Ich jetzt unterstelle mal, Staatssekretär im Bundesforschungsministerium hat natürlich damit rumgespielt. Sie sind ja Wirtschaftsinformatiker, haben wir schon gehört. Ja. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie dieses System das erste Mal getestet haben?
Also ich habe es in der Tat auf der Regierungsbank ausprobiert. Man verbringt da sehr viel Zeit und habe dann gedacht, ne, ich logge mich mal ein. Dann war auch gerade nicht so viel Traffic und man konnte das zu der Zeit auch noch alles relativ gut benutzen. Und es war eine Rede über, ich glaube, die Bundespolizei. Und die war seicht, um es mal so zu sagen, ohne dem Kollegen dazu nahe zu treten. Und habe dann einfach nur mal eingetippt, schreibe mir eine Rede über die Bundespolizei. Und war dann ehrlicherweise schon beeindruckt, weil es konkurrenzfähig war, um es mal so zu sagen, zu dem anderen Programm, das da dargeboten wurde. Und habe dann natürlich weiter probiert und habe auch gleich den Kollegen nebendran, der dann eher von einer anderen Denkschule kommt. Und der fand es gar nicht so faszinierend. Ne? Das also, dann sah man auch schön gleich in diesem Mikro-Showcase, das natürlich jetzt eher als technologisches Spielkind, ich das total super fand und dann natürlich auch gleich Blödsinn probiert habe, ob es schon Pfälzisch mit mir sprechen kann, ne? Weil das irgendwie spricht wie zu Hause. Konnt's zu dem Zeitpunkt noch nicht, inzwischen kommt's raus, das also es ist schon bedenklich. Ah. Und die anderen, wie gesagt, auf der anderen Seite war das schon, oh, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es so gut ist. Deswegen würde ich die These vollständig stützen, dass das technologisch eine Evolution war, aber wie so oft, wenn es den ersten wirklichen Use Case hat, wenn es so richtig Bäm macht und alle das abkriegen und das ist noch ein gesellschaftlicher, weil er an was tief Inneres geht, an Sprache, an Kunst, an Kultur, das ist nochmal irgendwie eins anders wie ein Pokémon fangen oder so und das haben auch Millionen Leute gemacht und deswegen hat es dann, glaube ich, so katapultiert. Technologisch ist es eine Evolution durch Geld und Talent, würde ich sagen.
Heute ist eine Studie von Goldman Sachs veröffentlicht worden, die kalkulieren, weltweit könnten 300 Millionen Jobs durch KI ersetzt werden. Sie kalkulieren aber auch, dass die weltweite Produktivität zunehmen kann. Frau Aizi-Abu, Sie haben, glaube ich, ein Modellprojekt bei IBM laufen. Da geht es um Klagen vor Gericht und zwar sehr simple, eigentlich primitive Klagen. Es geht um Fluggastrechte. Genau. Ich bin irgendwo hängen geblieben und so und will jetzt meine Rechte einklagen. Ich nehme an, für Richter oder für wer auch immer das dann bearbeiten muss, ist das ein relativ ödes Geschäft. Und Ihre Idee ist, da kann man KI einsetzen, um zu helfen. Wie sieht das aus und wird das am Ende den Richter ersetzen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das schon mal vorab. Mich würde interessieren, ob Goldman Sachs auch errechnet hat, wie viele neue Jobs entstehen.
Ja, denn das haben Sie nicht in die Pressemitteilung geschrieben.
Genau, das ist das Spannende. Es gibt eine Studie dazu von der OECD und da ist diese Gegenüberstellung interessant, denn es entstehen mehr neue Jobs als welche, die wegfallen. Das schon mal zu diesem Thema. Jetzt Ihre Frage mit den Massenklagen. Ja, es gibt Unternehmen, Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, die ganzen Flugverspätungen zu scannen, den Leuten anzuschreiben und zu sagen, wir klagen für sie, einen gewissen Prozentsatz behalten wir und dann schicken sie uns einfach eine Vollmacht und alles andere erledigen wir. Und seitdem es das gibt, haben die Richter in Frankfurt nichts anderes zu tun, als Massenklagen zu bearbeiten.
Ja.
Und diese Legal-Tech-Unternehmen sind ja auch digital gut aufgestellt, ne? Dass sie diese Massen täglich in großen Mengen und das Gericht ist immer noch nicht ganz digital. Deswegen haben wir da so ein bisschen geholfen. Wir haben ein Modell gebaut, was bei dieser Aufgabe unterstützt. Das heißt, es werden diese Klagen analysiert, Text analysiert, verglichen dann mit den Daten, die schon vorhanden sind. Und dann wird tatsächlich ein Urteil entworfen, der dann der Richter oder die Richterin nochmal prüft und sagt, okay, passt. Und da sind jetzt keine Sachen drin, wo ein Richter tatsächlich, sagen wir mal, kognitive Fähigkeiten braucht. Es geht Flugnummer, Ankunftszeit, also soll Ankunftszeit, ist Ankunftszeit. Und es saßen im selben Flieger wahrscheinlich 50 Menschen, die genau dieselbe Klage ja. haben. Und das beschleunigt den Prozess und dann haben sie Kapazitäten, um sich um wirklichen Klagen auseinanderzusetzen. Und genau das war das.
Herr Müller, wo sehen Sie denn das größte transformative Potenzial von diesen KI-Systemen, wie wir es sehen? Weiten wir vielleicht auch von ChatGPT ein bisschen. Es gibt ja auch Bildgeneratoren, zum Beispiel Stable Diffusion oder DALL-E, die schon sehr erfolgreich eingesetzt werden und manchem Grafikdesigner, glaube ich, schon ein bisschen kalte Schauer über den Rücken jagen, weil er denkt, vielleicht werde ich künftig gar nicht mehr gebraucht. Es gibt viele Menschen, die Gebrauchstexte schreiben, die jetzt schon feststellen, ChatGPT kann eine Bedienungsanleitung für eine neue Mikrowelle eigentlich auch ganz gut zusammenfassen oder mindestens so gut, wie ich das könnte. Wo sehen Sie die größten Gefährdungen im Jobmarkt und wo die größten Chancen?
Also was wir sehen in den letzten Jahren ist, dass KIs sehr stark assistieren können. Der Richter wird ja auch nicht ersetzt, sondern da wird geholfen. Genauso ist es für Ärzte oder für Forscher. Ja, also jetzt habe ich keine Angst davor, bald ersetzt zu sein. Also jedenfalls, bis ich dann mal in Pension gehe, sehe ich da ganz entspannt dahin. Aber die interessante Entwicklung, die habe ich also selbst miterlebt in meiner Forschungsarbeit, ist auch, dass diese Tools es einem erlauben, wirklich genuin neues Wissen zu generieren. Also Dinge, die man vorher nicht wusste. Und das ist was Neues. Also die erste Arbeit, die wir dazu geschrieben haben 2017, hat so eine quantenchemische Einsicht über aromatisches Verhalten, hat das Modell durch Lernen aus Daten gelernt. Und wenn man jetzt das ein bisschen allgemeiner anschaut, jenseits dieser quantenchemischen Frage, dann hat man Daten, Forschungsdaten oder auch andere. Aber gerade in dem Bereich der Forschung kann ich versuchen, aus diesen Daten ein Modell zu bauen und diesem Modell Hypothesen generieren. Zum Beispiel Daten aus der Krebsforschung. Und ich kann bestimmte Hypothese auf Tumormarker generieren und validieren. Und dadurch sozusagen das Wissen über Krebs vergrößern. Ich bin sozusagen derjenige, der am liebsten AI in den Wissenschaften macht. Und deswegen ist für mich, sag mal, die größte Chance in den Wissenschaften gegeben. Irgendeiner muss neue Batterien finden. Wir müssen neue Watersplitting, wir müssen neue Katalysatoren haben. Wir können nicht nur immer jammern, dass die Welt kaputt geht. Wir müssen schon was machen. Das ist sozusagen der eine Aspekt, ne? Und der andere Aspekt ist natürlich ganz klar, werden viele Jobs kaputt gehen. In jeder Revolution oder Evolution gehen Jobs kaputt und werden andere geschaffen. Das zu quantifizieren, da fehlt mir die Kristallkugel.
Mina Seitz, was glauben Sie, was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Es ist ja jetzt quasi in der Pipeline schon eine ganze Batterie von Apps, die, ich sage mal, in den nächsten Monaten in die Stores kommen wird, die diese mächtigen KI-Werkzeuge nutzen, um ganz spezifische Probleme zu lösen. Wo wird KI unseren Alltag im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr maßgeblich verändern?
Wir müssen uns perspektivisch die Frage stellen, wie wir mit künstlerischen Inhalten wie Text, Audio, Video umgehen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und ob wir sogar Labels einführen, also made with AI, assisted by AI oder no usage of AI, dass man wirklich ein Klassifikationssystem hat und es kenntlich macht. Zumindest halte ich so etwas für sinnvoll, weil wir auch nur so als Gesellschaft dann auch einen offenen Diskurs darüber halten können, was mithilfe von der künstlichen Intelligenz möglich ist und was nicht. Denn was ich häufig beobachte bei Menschen, sei es junge Journalisten oder auch Menschen, die nicht in dem Bereich tätig sind, ist, dass sie mir sagen, eine Maschine kann zwar dies, aber doch nicht das. Und genau in diesem Das steckt dieses Differenzierungsmerkmal oder auch ein wenig Hoffnung, dass wir doch einzigartig sind als Menschen. Mhm. Und dass wir unsere Fußstapfen in der Welt hinterlassen. Und das macht mich dann manchmal auch ein wenig traurig, weil die Realität ja anders aussieht. Ich habe zum Beispiel ChatGPT auch ausprobiert, wo ich einfach Stichpunkte reingegeben habe und gesagt habe, verfass mir jetzt einen LinkedIn-Post, weil ich keine Lust hatte, das selber zu machen. Und es ist einfach großartig, was dabei rauskam, muss ich sagen. Und man konnte das direkt so verwenden. Nun ist aber die Frage, wenn wir das jetzt auf andere Formate übertragen, wie wir damit umgehen. Technisch wäre es durchaus möglich, ein automatisiertes, systematisches Klassifikationssystem zu entwickeln. Allerdings werden wir da auch mit Herausforderungen konfrontiert sein, und zwar auch mit Verzerrungen, die durchaus vorkommen können. Denn wir müssen ja auch in der Lage sein, zu bewerten, auch bei Kunst, welcher Stil dort vorhanden ist oder welche Form es angenommen hat. Und dort können wieder auch Menschen am Werk sein, die das Ganze labeln. Und da können zum Beispiel Fehler vorkommen. Oder wir haben einen Datensatz, der nicht repräsentativ ist und die Bandbreite reflektiert. Und selbst da werden wir uns wieder genau diesen Herausforderungen widmen und auch Lösungen darauf finden. Und deswegen finde ich auch Ihren Ansatz großartig, dass wir auch mit mehr Zukunftsoptimismus hineinblicken müssen.
Sie haben jetzt schon eine ganze Menge Punkte gemacht, wo man ansetzen kann. Ich möchte mal bei dem Label anfangen, Made by AI zum Beispiel. Mich hat es ein bisschen erschrocken, als über die mögliche Verhaftung von Donald Trump diskutiert wurde und die ersten Bilder auftauchten, die einen verhafteten Donald Trump zeigten. Im orangen Häftlingsanzug, zwischen zwei Polizisten eingeklemmt. Und ich habe mir überlegt, was in dieser aufgeheizten Nation solche Bilder machen, wenn sie in die falschen Kanäle kommen. Es gibt natürlich Anleitungen, wie man diese Bilder momentan noch erkennt. Schauen Sie nach falschen Schatten, Anschlüsse sind unscharf. Also daran können Sie es vielleicht erkennen. Aber glauben Sie an so ein Label? Glauben Sie, dass wir das durchsetzen können? Und glauben Sie, dass wir das erkennen können? Auf Dauer? Die Systeme werden immer besser werden.
Das stimmt. Also doch, ich bin schon optimistisch dahingehend, dass man Metadaten verwenden könnte und auch dort wieder Muster erkennen kann. Aber definitiv werden die Systeme intelligenter. Man findet neue Lücken, die man austricksen kann. Deswegen müssen wir auch an den Schulen vor allem ansetzen. Auch wenn wir uns Deutschland anschauen, liegen wir im Bereich der digitalen Medienbildung im internationalen Vergleich hinterher. Ich habe neulich gelesen in einer Studie, dass nur 39% der Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, Desinformation zu erkennen. Und im internationalen Vergleich liegt der Wert bei 64%, weswegen wir da definitiv Nachholbedarf haben. Und auch wenn wir uns den Journalismus anschauen, wird es immer wichtiger, auch News zu verifizieren. Ich habe eine Meme-Seite gesehen, Galerie Arschgeweih, wo gesagt wurde, Prince Harry liebt DJ Ötzis Musik und das hat ihm aus der Depression herausgeholfen. Und dann ist es überall in den österreichischen Medien zirkuliert und wurde auch mit von etablierten Nachrichtenmarken als Pressemitteilung hinausgeschickt. Und deswegen ist es auch genauso wichtig, diese Methoden mit auf den Weg zu geben und eben nicht unreflektiert zu sein. Und genau das muss unsere Superpower werden, das kritische Reflexionsvermögen und Informationen auszuwerten und kontextualisieren zu können.
Mhm. Herr Müller, können wir die KI einsetzen, um die KI zu enttarnen?
Ja, also es gibt ja die berühmten Plagiatsjäger, ne, die ja auch sehr erfolgreich sind und die man ja auch standardmäßig an der Uni einsetzt, wenn man irgendwelche Arbeiten begutachtet. Insoweit ist es sozusagen kein neues Problem, es ist mehr so eine Evolution. Wir haben uns daran gewöhnt zu sehen, wenn was gefotoshoppt war. Und jetzt ist es halt sehr viel aufwendiger, das rauszufinden und das sieht man als Mensch gar nicht mehr so, aber eine KI kann es schon sehen. Ne? Und dann gibt es halt das typische Rennen zwischen Gut und Böse, das man ja auch bei den Hackern sieht. Also man muss beide Seiten sehen und deswegen, also ich, als ich jung war, kann ich mich daran erinnern, dass es einen herrlichen April-Scherz, glaube ich, von dem Kölner Rundfunk gab, wo behauptet wurde, dass es eine Wahlsichtung in Köln gab. was halb Köln an den Rhein gebracht hat.
Ja. In Köln ist alles möglich. Ja.
Und weil das jetzt jeder doch mal überprüfen wollte. Und also die Frage sozusagen, dass wir Dinge überprüfen und überprüfen müssen und mit Medien, auch wenn es damals der Kölner Rundfunk gewesen ist, das müssen wir lernen. Es gibt großartige Scherze dieser Art. Der Trump oder der Papst in dem wunderbaren Daunenjacke, das kennt ja jeder, ne? Also wir lernen, mit diesen Dingen umzugehen und dürfen auch durchaus unsere Hilfsmittel nehmen. Und es dürfen auch KIs sein. Ne?
Aber Herr Müller, haben wir Zeit genug, da dazu zu lernen? Sie haben gerade das Beispiel mit dem Papst gebracht. Das ist ein Foto, das, glaube ich, Ende letzter Woche viral ging. Ja. Der Papst mit einer weißen Daunenjacke, die sonst eigentlich nur Rapper tragen. Ein tolles Bild, das über die sozialen Medien, weil viele das cool fanden, dann über Twitter, glaube ich, millionenfach verbreitet worden ist. Es kam hinterher raus, es ist von einem Bildgenerator erzeugt worden. Ja. In dem Fall war es Midjourney, wie dann so forensische Analysen ergeben haben. Das zeigt ja, dass viele Menschen offenbar massive Probleme damit zu haben, zu unterscheiden, was ist echt und was nicht. Und es gibt sogar Kritiker, die sagen, über Wahrheit zu sprechen, macht eigentlich gar keinen Sinn mehr im Zeitalter von KI. Das Zeitalter der Wahrheit ist eigentlich vorbei.
Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist ein bisschen, es gibt viele Leute, die was sagen in der heutigen Zeit. Und,
also Sie würden sagen, wir können das mit technischen Tools in den Griff bekommen.
Ja, wir können dieses Arms Race machen. Ja. Und man kann immer wieder technische Tools überlisten, das ist ganz normal. Aber dass das hoffnungslos ist, sehe ich nicht. Sonst würden wir keine Rechner mehr haben, die funktionieren.
Also es arbeiten ja auch schon sozusagen die Hersteller selbst, wie OpenAI, arbeiten an solchen KI-Detektoren, ja. Viele andere auch, weil sie das Problem erkannt haben und sagen, wir müssen eigentlich so ein Label oder ein Wasserzeichen haben. Trotzdem ist ja die Frage, offenbar gehen selbst Experten davon aus, dass wir vielleicht ein bisschen überrollt werden von dem, was da gerade passiert. Es gab gestern diesen offenen Brief, der veröffentlicht wurde von inzwischen über 1000 KI-Wissenschaftlern unterzeichnet, die sagen, lasst uns, was diese generativen, komplexen Sprachmodelle und KI-Systeme angeht, eine 6-monatige Trainingspause einlegen, um erstmal zu überlegen, was können und wollen wir damit eigentlich anfangen und wo müssen wir vielleicht auch Grenzen ziehen, weil eben viele Menschen, die künftig konfrontiert werden mit Produkten dieser KIs, gar nicht unterscheiden können, was von denen generiert wurde. Mario Brandenburg, so eine Art Moratorium, solche Forderungen gab es früher mal beim Einsatz von Atomwaffen oder,
bei der Gentechnik.
Oder in der Gentechnik. Dieser Aufruf wurde unter anderem auch von Elon Musk unterzeichnet, dieser offene Brief, der einer der ersten Finanziers und Gründer von OpenAI war. Also man hat fast das Gefühl, da soll der Geist, der aus der Flasche kam, jetzt noch mal ein halbes Jahr an die Kette gelegt werden. Ist das ein sinnvoller Ansatz aus Ihrer Sicht?
Ja, also ob jetzt, weil Herr Musk da jetzt mit drauf war, durchaus.
Er ist nicht der Einzige, der das unterschrieben hat.
Mysteriöse Arten, das erst zu finanzieren, dann davor zu warnen, dann wieder zu reinvestieren und so. Also wie gesagt, das machen wir bei der nächsten Session, versuchen zu analysieren, was da vor sich geht. Also natürlich ist der Wunschgedanke, das zu tun, ein nobler, realistisch, glaube ich, ist es nicht. Also ich meine, einfach mal irgendwie bei Instagram, wie verdiene ich Geld mit ChatGPT, ich glaube, die Kids im Moment posten nichts anderes wie irgendwelche Ideen, wie man Content-Creator werden kann und zu sagen, wir hören jetzt alle einfach mal auf. Das, glaube ich, wird nicht passieren und es ist in der Tat, glaube ich, auch nicht richtig. Weil, also wenn in einer perfekten Welt alle diese 6 Monate nutzen würden, um total schlau zu werden, zu trainieren, Debunking, Defaking, alles Mögliche sich beizubringen. Und ne, das sieht man jetzt schon an der Reaktion, das wird so nicht passieren. Das heißt, wir müssen dann lieber schauen, wie wir auf der Strecke, genau das, lernen entweder, wo es noch geht, wo es Zeit gibt, die Tools zu nutzen. Und natürlich alles, was KI kann, kann auch KI wieder debunken. Das ist genau richtig wie mit Schlüsselung und Decryption. Das wird immer hin und her gehen. Bei den Zeichen bin ich insofern mit dabei, wenn wir uns genau überlegen, wo es das wert ist. Also ich will ja auch nicht irgendwie ein Label handgegoogelt im Brockhaus oder so. Ne? Also wenn es einfach gut ist, ist es gut, wenn es mein Problem löst. Mir egal, wo es herkommt. Aber das ist natürlich nicht für alles richtig, wenn es ein Gerichtsverfahren ist. Ne? Also deswegen, glaube ich, werden wir schon drüber reden müssen, wo. Wenn dann da irgendwelche Bilder oder Kunstwerke, übrigens gibt es auch Menschen, die ja extra Geld zahlen, weil das Kunstwerk von einer AI ist, die frühen Werke oder NFTs. Also selbst da wäre die Idee zu sagen, menschlich ist hier jetzt der Vor- oder Nachteil. Es liegt im Ermessen. Das heißt, ich glaube, wir werden alles sehen. Wir werden in Bereichen, wo es wichtig ist, die Wasserzeichen sehen. Übrigens auch Firmen, die das selbst tun, genau. Weil die ja auch merken, okay, schwierig. spätestens wenn wir in die Urheberrechtsdebatte reingehen, werden viele ein Wasserzeichen reinmachen wollen, dann auch aus Vernunft und Selbstschutz und auf dem Weg dann das Lernen und der Umgang damit. Denn in der Tat ist es super beeindruckend, aber ich glaube auch, dass es managebar ist. Es ist eher die Frage, ob... Ich habe den Eindruck, dass ChatGPT bei den Jüngeren eher zum Skillset gehört und eher dann auch bei den Schülerinnen und Schülern als bei der Lehrerschaft. Also das ist dann eher auch Aufgabe von Staat in der Rolle, ich da sitze, da auch irgendwie Handreichungen zu geben. Denn die nächste Generation wächst da rein und das ist gut, denn die haben eine wesentlich längere Lebensphase in dieser neuen Realität. Das Problem ist, wenn die, für die das sehr disruptiv wirkt, diejenigen trainieren sollen, für die das schon der Alltag ist. Und das sind eigentlich eher so die systemischen Probleme, die ich sehe.
Bildungsbereich ist spannend, können wir vielleicht gleich nochmal drauf schauen. Ich würde trotzdem die eine Frage gerne nochmal an Frau Aizi Abu weiterspielen. Also der Blick des großen IT-Konzerns. Da ist jetzt dieser offene Brief im Raum, wo sozusagen eine Reihe führender Experten fordern, Denkpause für 6 Monate, um zu überlegen, wie können wir das klug und kontrolliert ausrollen, weil so das Statement ist, gerade findet ein Wettlauf statt, der so ein bisschen außer Kontrolle gerät und Dinge kommen auf den Markt, die eigentlich noch gar nicht reif dafür sind. Wie sieht man das bei IBM? Weil das Interessante ist ja, die Unterzeichner dieses offenen Briefes fordern sogar, wenn sich die Unternehmen, die Community nicht auf dieses Moratorium einigen kann, sollte der Staat eingreifen und Regularien schaffen.
Ja. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja. Ich hab leider keine offizielle Stellungnahme von IBM dazu. Ich gebe Ihnen meine persönliche, ja, damit wir da sicher sind. Ich finde es spannend, also diese Entwicklung tatsächlich von Unternehmen, die eher schnell etwas entwickeln und raus damit und sich danach fragen, oh Gott, das ist ja ein bisschen aus dem Ruder geraten. Unternehmen, die traditioneller sind, und IBM ist ein Beispiel, ist ein Unternehmen, was 112 Jahre alt ist, ja, das Unternehmen besteht überhaupt nur, immer noch, weil man sich vorher die Gedanken macht. Aber nochmal so meine persönliche Meinung, das ist auch das, was wir in Europa gemacht haben. Die letzten Jahre, in denen wir über die Ethik der KI uns unterhalten haben, ne, mit der Ethikkommission der Bundesregierung, mit dem AI Act, was jetzt kommt, also im Entwurfsstadium noch, aber die Verordnung zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz, das sind Sachen, in denen wir die letzten Jahre viel investiert haben, zu diskutieren, zu überlegen, was möchten wir erlauben, was möchten wir nicht, welche Rahmenbedingungen, welche Leitfaden. Wir wurden ganz doll kritisiert. Ja? Ach, die Europäer schon wieder, die diskutieren statt zu machen.
Die Bedenkenträger.
So, die Bedenkenträger. Und jetzt finde ich total spannend, dass er sagt, haha, so, jetzt müssen die Pause machen, um zu denken. Dennoch, also wir sind mit unseren Gedanken fertig und vieles, was in diesem AI-Act kommt, ist richtig. Ja? Wir reden über die Wasserzeichen. Das ist genau das Thema Transparenz. Das ist schon drin, dass man sagt, man verlangt von Unternehmen, die eine KI einsetzen, dass sie das offenlegen. Ne? Die NutzerInnen müssen wissen, das ist eine Maschine, sie haben gerade mit einer Maschine zu tun und nicht mit einem Menschen. Das heißt, das ist etwas, was die EU verlangt. Ne? Sobald das eine Verordnung ist, dann müssen Unternehmen das umsetzen. Und ein zweiter Punkt wollte ich erwähnen, vieles in der direkten Mensch-zu-Maschinen-Interaktion ist gar nicht so gut vorhersehbar. Und das sage ich auch als Ingenieurin, man baut ein Gerät für einen bestimmten Zweck und dann wird es freigeschaltet und die Menschen nutzen es komplett anders, als man das gedacht hat. Ja? Man fragt sich immer, wie sind sie auf die Idee gekommen, das so zu nutzen? Deswegen, es ist gar nicht so einfach, das vorherzusagen, weil ne, so als Ingenieur, man baut es für einen bestimmten Zweck und man hat ja auch so diese Betriebsblindheit, sage ich mal. Ich habe den Plan und das ist dafür und dann... Lustiges Beispiel, in Indien Waschmaschinen Toploader. Ja, es wurden viel verkauft in einer Region, also rural areas, wie nennt man das? Ländliche Region, wo man sich gefragt hat, die haben noch nicht mal stabilen Stromnetz, wie kann das? Und dann haben sie ein Team hingeschickt und haben sie festgestellt, dass die Menschen da Milch reintun, um Käse und Butter daraus zu machen. So, also da fragt man sich auch. Das ist ein konkretes Beispiel, die Sachen werden auch anders verwendet und deswegen ist es sehr schwer, vorher zu sagen, wie die Menschen damit umgehen. Und bei einer Mensch-Maschinen-Interaktion, gerade da, wo eine Maschine tatsächlich den Anschein gibt, dass sie wie ein Mensch spricht, dass Menschen auch wirklich ein Vertrauen bilden, eine Bindung, eine emotionale Bildung. Es gibt Menschen, die sich in Maschinen verlieben, das ist alles nichts neu. Ja, und jetzt merken wir, oh, das hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Menschen, auf die Gesellschaft. Und die Mensch-Maschinen-Interaktion hat auch einen Einfluss auf die Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Diese Themen habe ich in meinem Buch geschrieben, bevor es überhaupt ChatGPT gab. Und ich freue mich jetzt, dass es... Yes! Hast Sie du waren, gut vorgedacht. Aber
Sie waren am Puls der Zeit.
Werbeblockende.
Sie waren am Puls der Zeit. Herr Müller, das Stichwort Transparenz ist gerade gefallen, wurde angesprochen, dass Transparenz sozusagen wichtig ist und auch von Seiten der EU in diesem Weißbuch für KI-Ethik gefordert wurde und gerade im Gesetzesverfahren auch verhandelt wird, wobei im Parlament in Straßburg, glaube ich, noch alles andere als klar ist, ob dieser Vorschlag so durchgeht. Da wird noch heftig diskutiert. Aber Stichwort Transparenz. Vertrauen in solche KI-Systeme würde ja deutlich wachsen, wenn sie weniger fehleranfällig wären. Jetzt haben wir alle gelernt, ChatGPT halluziniert auch gerne mal. Also jeder, der mal das System zum Beispiel fragt, was es über einen selbst weiß, wird feststellen, dass man mit allerhand neuen Vorstandspöstchen oder veröffentlichten Büchern garniert wird, die man vielleicht gerne geschrieben hätte, in Wahrheit aber noch nicht geschrieben hatte. Das System erfindet Dinge dazu, weil es letztlich ja gar nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden kann. Gibt es denn technische Möglichkeiten, um diese großen Sprachmodelle fehlerresistenter zu machen oder ist es vergebliche Liebesmüh?
Also ich würde mal sagen, ja.
Ne? Aber.
Ne? So, und zwar, also vielleicht auch nochmal, weil ich finde, das ging mir jetzt zu schnell mit dem halben Jahr. Ne? Moratorium, das geht ja nicht darum, dass man ein halbes Jahr nicht mehr mit ChatGPT rumspielt, sondern es geht eigentlich darum, dass man eine Technologie hat, die sehr große Modelle hat, die aber keiner versteht. Also man weiß die Mathematik, man weiß, wie man die trainieren muss, man weiß, dass man große Computer braucht, man braucht wahnsinnig viel Daten, aber die Modelle versteht keiner. Das sagen alle und zwar sehr laut und öffentlich. Das ist das Problem. Und da müssen wir überlegen, wir haben jetzt sozusagen eine neue Technologie, wo wir debattiert haben, ob Evolution oder Revolution. Und wir wissen aber nicht, was die für Grenzen hat, was sie für Probleme hat. Und ich glaube, es geht darum, das zu verstehen. Dazu muss man neue Techniken überlegen. Also neues Machine Learning machen und was noch alles. Aber der interessante Punkt dabei ist, dass das nicht so einfach ist, weil das sind riesige Modelle und die meisten dieser Modelle kommen aus den Unternehmen und das hat einen guten Grund, weil die Unternehmen haben eine riesige, tolle Rechnerinfrastruktur. Das haben die akademischen Institutionen nicht. Chris Potts hatte das mal so nett gesagt, also aus Stanford, ein toller Natural Language Processing Mensch, der hat gesagt, also wenn wir viele talentierte Leute haben, die bezahlen können und noch zufällig 50 Millionen, um einen ordentlichen Rechner zu kaufen, dann könnten wir dahin gehen, ein neues Sprachmodell zu bauen. Und zwar in der Öffentlichkeit, nicht hinter Firmenwänden. Und das hat aber niemand. Das heißt nicht, dass die Akademie sich nicht beteiligt an der Forschung. Aber die Akademie beteiligt sich an verschiedenen wichtigen Aspekten, aber ist nicht in der Lage, so ein großes System zu trainieren. So, jetzt kommt noch der andere Punkt. Diese Modelle, von denen wir die ganze Zeit sprechen, da ist kein Source Code in der Öffentlichkeit. Diese Modelle sind nicht zum Anfassen da und auch nicht zu überprüfen. Die werden nicht geteilt. Das heißt, wir haben einfach nicht die Möglichkeiten, es zu überprüfen, auch noch zusätzlich. Also nicht nur die Ressourcen nicht, sondern auch nicht die Möglichkeiten. Und man muss jetzt einfach mal sagen, das kann nicht sein, dass wir sozusagen eine transformative Technologie haben, wo sich die Gesellschaft dann hinsetzen muss und sagen, ach ja, nö, wir können da nichts machen. Also das, finde ich, ist nicht in Ordnung.
Wollen Sie noch ganz kurz, Stichwort Fehleranfälligkeit, kann man das bei diesen Modellen wegbekommen oder ist es dafür also, die falsche Technik?
Nee, es gibt sozusagen, also tut mir leid, die Frage hatte ich wieder vergessen, weil ich es mich doch... Ich muss sagen, da bin ich passionate. Ne?
Also, leidenschaftlich,
ja, genau. Genau, leidenschaftlich. Also im Moment ist es ja so, dass ich irgendwas eingebe und der Chatbot gibt mir irgendeine Antwort und ich kriege keine Quellen. Das ist aber nicht sozusagen was, was so sein muss. Da gibt es viele Leute, die darüber nachdenken und es ist kein unmittelbares technisches Problem, dass man sozusagen auch das Ganze kriegen könnte mit Quellenangaben. Also da könnte man sozusagen die Quellenangabe für den Blödsinn dann kriegen.
Und dann könnte man selber quasi sich nochmal rückversichern,
ja, traue ich dem oder traue ich dem nicht. Man könnte auch eben sehen, dass diese Quellen unsinnig sind. Ne? Und ich meine natürlich, wir haben ja sozusagen, wenn wir im Internet uns bewegen, eine Fähigkeit entwickelt, schwurbelnde Seiten von, sagen wir mal, den Seiten von der Zeit zu unterscheiden.
Danke.
Mario Brandenburg, ich würde gerne ein Stichwort aufgreifen, was Sie vorhin schon genannt haben, das Stichwort Bildung. Ich glaube, das ist auch schon klar geworden, dass im Bereich Schule, Studium sich wahnsinnig viel ändern wird, weil ganz viele klassische, ich sag mal, Hausaufgaben, ein Aufsatz schreiben, eine Erörterung, eine Gedichtsinterpretation, eine Studienarbeit, das kann ChatGPT erstaunlich gut. Und zumindest wenn man weiß, worum es ungefähr gehen soll, kann man damit sehr gute Produkte herstellen. Die KI-Forscherin Katharina Zweig von der TU Kaiserslautern hat gegenüber dem Spiegel mal gesagt, als sie zu den Potenzialen von ChatGPT befragt wurde, gesagt, der kluge Umgang mit Chatbots dürfte bald zur Allgemeinbildung zählen wie das kleine Einmaleins. Frage an Sie, wie kommen wir dahin?
Also das ist eine sehr kluge Aussage, ich habe es nicht gehört. Ich hatte den Spaß mit ihr in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Wir haben uns fast tot diskutiert über Risikoklassen und insofern schätze ich sie sehr. Wie kommen wir dahin? Diejenigen, die es jetzt betrifft, die in dem Fall den Aufsatz nicht selbst schreiben müssen, die werden die Lösung von alleine finden. Um die mache ich mir am wenigsten Gedanken, einfach aus Interesse. Was übrigens nicht heißt, dass man nicht trotzdem dann Erörterungen oder Sonstiges im Unterricht einfach mal schreiben sollte, um auch zu verstehen, was für ein... Also ich kann das Produkt auch nicht bestellen, sind wir ein bisschen beim Prompt Engineering, ich gar nicht weiß, was es ist. Also insofern, dieser Abgesang, dass wir das alles nicht mehr brauchen, der stimmt so nicht. Nur die Frage, wenn ich 5 Erörterungen oder Sonstiges schreibe, ob bei den nächsten 4 in meinem schulischen Leben mich das jetzt wirklich weitergebracht hat. Und das ist dann schon eine Frage, die wir dann perspektivisch diskutieren müssen. Das Problem derer Art, die dann jetzt Lehre vermitteln sollen, ist eins, und ich glaube, in der Schule schlägt das Problem am härtesten ein, weil man dann doch auf Uni- und Hochschulseite gewisses exploratives Interesse und so. Ich erlebe da eigentlich ehrlicherweise in den Gesprächen, dass da alle Seiten engagiert sind. Aber wenn man dann vor 30 Kleinkindern sitzt, wird es schwierig. Wir haben im Ministerium, insofern quasi ein Bundesministerium dann helfen kann, ich will gar nicht die leidige Diskussion aufmachen über Bund-Länder, wir werden dazu eine Reihe machen, wo wir dann wirklich Leute einladen und versuchen dann Handreichungen oder Sonstiges rauszugeben für die, die es wollen. Ne? Genau, das Föderalismuswort kam um die Ecke, aber wir erleben eigentlich eher, dass man offen ist, dies zu tun. Und dann sind es eben wirklich neue Dinge, die dort vermittelt werden, also das Arbeiten mit diesem Tool. Ich finde den Vergleich mit Google passend. Ne? Also als das kam, war auch, da saßen wir mit den Büchern und alle bitte jetzt irgendwie nicht an die PCs, es wird nicht gegoogelt. Jetzt ist es ja auch absurd. Also man kann das schon reproduzieren. Natürlich ist das, was dieser Bot da macht, ein wesentlich eleganteres Werkzeug. Auf der anderen Seite, naja, wie lange haben wir die Google-Search-Bar angehimmelt und fanden die unendlich elegant, bis sie dann jetzt irgendwie ziemlich langweilig ist eigentlich. Deswegen sehe ich diese Herausforderung, sehe da schon auch die Probleme. Ich glaube aber, dass das Einzige, was uns wirklich lähmen kann, die Angst in der Nutzung ist. Was nicht an der Stelle ist, dass man nicht drüber sprechen kann, dass ich die Chance habe, dass es mir Quellen gibt oder dass von mir aus ein Bot sich zu erkennen gibt. Oder aber, und ich glaube, da wird es ehrlicherweise dann drauf rauslaufen, wenn der Service dann einfach irgendwie schnell ist und ohne Wartezeit. Also nehmen wir Verwaltung, sind sehr viele standardisierte Fälle, die immer wieder gleich passieren. Und es gibt immense Wartezeiten. Wenn man sich die Altersklassen im Beamtentum anschaut, dann werden da immense Lücken gerissen. Und mit Sicherheit, wenn man die Offenen, die möchten, sagt, ihr könnt jetzt entweder, was weiß denn ich, euren Angelschein per Bot verlängern und dann geht es halt schnell. Oder in 14 Tagen gibt es den Termin. Und das ist auch schon eine sehr schwierige Diskussion, weil jetzt haben wir wieder, mit welchem Recht dauert das eigentlich länger und mit welchem nicht. Aber ich glaube, das sind diese Dinge, wie Leute sich in dem Umgang freiwillig trainieren und dann eben auch an manchen Stellen freiwillig ablehnen werden.
Das gibt mir eine gute Überleitung zu einem Punkt, zu dem ich jetzt dringend kommen möchte. Denn wir haben ja am Anfang gelernt, diese Systeme haben wir gefüttert mit wahnsinnig vielen Daten. Und dadurch haben die gelernt, welches Wort auf welches folgt oder wie ein Gesicht aussieht oder wie ein Tier aussieht. Wir bauen ihnen aber damit auch alle in diesen Daten liegenden Vorurteile ein, die wir so haben. Und Sie haben gerade gesagt, man kann so Behördenvorgänge zum Beispiel, könnte man sehr gut automatisieren. Es gab den Fall in den USA, wo ein Bankzugangssystem mit den Gesichtern weißer Männer trainiert wurde und manche Menschen, die eben nicht das Gesicht eines weißen Mannes hatten, kriegten keinen Zugang, konnten sich über ihr Passfoto sozusagen nicht authentifizieren. Frau Aissi Abou, Sie sind selbst, glaube ich, mal Opfer einer Diskriminierung geworden, weil die KI unbedingt darauf bestanden hat, bei Ihrer Bewerbung, dass da ein Praktikum drin steht. Sie hatten zwar internationale Projekte geleitet, aber da tauchte das Wort Praktikum partout nicht auf und darum sind Sie aussortiert worden. Meine Frage geht dahin, erstens, gehört zur Bildung im Umgang mit solchen Systemen eben auch diese Triggerwarnung, Vorsicht, da könnte auch ein Vorurteil drinstecken, immer wieder mit dazu. Und die zweite Frage ist, kriegen wir diesen Systemen diese Vorurteile auch wieder abtrainiert?
Ja, Sie haben schon den Prozess erklärt. Die Vorurteile sind in den Daten drin, die müssen wir identifizieren und neutralisieren. Das kann man in den Daten machen, das muss man im Modell auch machen und prüfen im gesamten Training, dass die Maschine vorurteilsfrei entscheidet. Das ist technisch möglich. Es gibt tatsächlich Tools, die das erlauben. Das muss man aber auch bei Design machen. Also in dem Moment, wo man sich überlegt, solch eine Lösung zu bauen, entscheiden, welche Algorithmen darf ich nutzen, die das erlauben und welche nicht. Ja? Und im Gesamtprozess das auch weiter begleiten. Wenn diese Lösung dann freigeschaltet wird und genutzt wird von Menschen, dann besteht die Möglichkeit, dass die Vorurteile erneut erlernt werden. Und deswegen muss man das auch wirklich bis in den Betrieb ständig kontrollieren und immer wieder korrigieren. Das bedeutet natürlich einen zusätzlichen Aufwand, aber technisch ist es möglich, ja. Und wenn es in bestimmten Fällen nicht möglich ist, dann muss man sich gegen diese Lösung entscheiden tatsächlich, ja.
Ja.
Da bringe ich jetzt in dem Fall IBM wieder. Bei der Gesichtserkennungssoftware hat man festgestellt, IBM hatte in der Vergangenheit Gesichtserkennungssoftware entwickelt und als es klar wurde, solche Systeme können mit dunkelhäutigen Menschen nicht klarkommen, beziehungsweise die Erkennungsrate ist viel niedriger als bei weißen Menschen, hat sich die Firma gegen diese Produkte entschieden. Die werden nicht mehr weiterentwickelt, sie werden vom Markt genommen, man hat dadurch auch Anteile verloren, sage ich mal, oder Umsatz verloren, aber das ist eine bewusste Entscheidung des Unternehmens, das sagt, okay, wir stellen fest, wir kriegen das nicht in den Griff, diese Diskriminierung raus und deswegen bauen wir solche Lösungen nicht mehr. Und das ist eine Entscheidung, die ich begrüße und die viel öfter passieren sollte.
Ja, genau, das absolut. Das ich wollte auf ein Beispiel, weil das sehr plastisch ist, Claude Robert Müller, ein System, das darauf trainiert wurde, auf Fotos Pferde zu erkennen. Und dann haben Sie mal genau hingeguckt, was dieses System eigentlich tatsächlich erkennt.
Ja.
Und zum Training wurden eingesetzt Fotos aus einer Pferdebilddatenbank. Und unten in der Ecke des Fotos stand digital immer Pferdebilddatenbank. Und das System hatte gelernt, diesen Begriff zu identifizieren. Wie können wir vor solchen Fehlern gefeit sein? Müssen wir den Systemen ständig auf die Finger gucken?
Ja.
Was also, detektierst du da eigentlich?
Man muss Systemen immer ständig auf die Finger schauen, das ist ganz klar. Ne? Das Interessante war in der Arbeit, dass in der ganzen Community immer das Gemecker groß war, dass diese Maschinen groß waren, aber nicht transparent. Und da wurde eine neue Technologie entwickelt, das Explainable AI. Und man hat mal so gesehen, die Maschinen sind sehr gut in der Vorhersage, aber wenn man nicht genau geguckt hat, wie die vorhergesagt haben, dann wusste man nicht, hat die Maschine gelernt, das Problem zu lösen, nämlich das Objekt zu erkennen, oder hat die Maschine gelernt, irgendein Artefakt zu sehen. Und das ist in dem Fall bei dem Pferdebild dieser Copyright-Tag. Und natürlich gibt es da auch sehr spannende andere Anwendungen in der Medizin, wo in den Kliniken die Hautkrebse mit noch einem Stift mitmarkiert wurde und nur der Stift gelernt wurde und nicht der Hautkrebs. Also wir haben das Clever Hans-Effekt genannt, nach dem Pferd Hans. Das ist in Berlin 1900 irgendwas, was angeblich rechnen konnte und sozusagen sehr gut alle Rechnungen durchführen konnte, aber eben nicht das auf die übliche mathematische Art gemacht hat. Und vielleicht da an der Stelle nochmal, das heißt, es gibt eine Technologie, mit der wir überprüfen können, was die Modelle machen, aber wenn diese Modelle hinter verschlossenen Türen sind oder riesig groß sind, sodass man unglaubliche Infrastruktur braucht, um diese Techniken anzuwenden, dann wird es unmöglich, das zu überprüfen. Wenn diese Modelle da sind, also eine Arbeit, die wir geschrieben haben, ist über diese Transformer, die auch genannt worden sind, die in allen Natural Language Modellen drin sind, da kann man Erklärbarkeit herstellen und man kann auch Bias rausfinden.
Ich würde gerne schließen mit dem Zitat des Robotik-Gurus Sebastian Truhn, der bei Google in Kalifornien autonome Autos entwickelt und über das Sprachmodell ChatGPT und andere gesagt hat, wir erleben gerade eine der radikalsten Erfindungen überhaupt. Und ich glaube, es ist klar geworden, es gibt riesige Potenziale bei dieser Technologie, aber es gibt auch große Gefahren. Wir sind klug beraten, darüber zu reden, was davon wir wie gestalten wollen. Vielen Dank für diese spannende Debatte über die Folgen des Vormarschs künstlicher Intelligenz in unseren Alltag. Danke, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch.
Das war das 88. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Kenza Aiziabu, IBM, Mario Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mina Saize, Verlagsgruppe Axel Springer und Klaus-Robert Müller, Professor für maschinelles Lernen an der TU Berlin. Moderation Andreas Sendker, Die Zeit und Ralf Krauter, Deutschlandfunk. Das Zeitforum Wissenschaft findet viermal pro Jahr statt und ist eine Kooperation der Wochenzeitung Die Zeit mit der Zeitstiftung, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und dem Deutschlandfunk.